Ja, hallo. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Nadina. Ich bin die Tochter von Roland und Christiane. Und ich war die letzten beiden Jahre im Glaubenszentrum Bad Gandersheim auf einer Bibelschule. Und ich hatte gestern meinen Abschlussgottesdienst und es war sehr, sehr hart. Es war sehr, sehr hart. Ich habe sehr, sehr viel geweint, weil es einfach so krass ist, was Gott in meinem Leben getan hat. Es ist so krass, wie er mein Herz verändert hat, wie er mich zu sich gezogen hat, wie er mir nahe gekommen ist. Und genau, mein letztes Jahr war richtig, hat nochmal sehr, sehr viel aufgebrochen. Also für alle, die es nicht wissen, es ist eine Bibelschule im Zwei-Jahres-Modell. Im ersten Schuljahr geht es um viel Jüngerschaft, sich der Nähe Gottes einfach auszusetzen, ein bisschen von dem Alltag abzukapseln und einfach Gott zu suchen. Und im zweiten Schuljahr geht es viel um Mitarbeit. Und es ist so angedacht, dass man im ersten Jahr viel Prozesse durchgeht und im zweiten Jahr halt lernt, Leute damit reinzunehmen, mit an die Hand zu nehmen. Und Gott hat aber in beiden Jahren sehr, 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 sehr viel in meinem Herzen getan, hat mich sehr, sehr krass verändert. Und ich bin richtig, richtig dankbar, vor allem auch an die Gemeinde, will ich ein großes Dankeschön sagen, einfach weil ihr mich finanziell auch mit unterstützt habt. Und es war ein riesiger Segen für mein Leben. Dankeschön, genau. Ich werde heute eine Predigt halten, die ich im zweiten Schuljahr geschrieben habe. Im Mitarbeiterschuljahr geht es auch um Predigen und da ist es so, dass man zweimal im Jahr zweimal in diesen 8 Monaten Schülerpredigten hält, die dann bewertet werden. Und ich habe diese Predigt geschrieben und während ich die geschrieben habe, dachte ich so, boah, eigentlich müsste die auch mal nach. Also irgendwie hatte ich das so, ich muss das nach Hartmannsdorf bringen. Ich hatte das voll auf dem Herzen und es war richtig lustig, weil an dem Tag, als die Predigten gemacht wurden, war ich krank oder also ich konnte nicht. Und dann habe ich die später geschrieben und kurz danach hat mich mein Papa dann angefragt, ob ich hier predigen würde und das war für mich voll, okay, mache ich. Genau, ich habe auf die Predigt eine 2 bekommen. Der Punkt war, dass mir gesagt wurde, wenn ich über Liebe und Vertrauen Gottes rede, dann soll ich doch bitte auch ein bisschen freundlicher schauen und ein bisschen netter darüber reden. Deshalb versuche ich das heute, ihr könnt dann gerne Feedback geben. Genau, und heute soll es um das Thema gehen, ein hingegebenes Herz. Ich war im zweiten Schuljahr im Musikteam, das heißt Lobpreis ist voll mein Herz. Alles, was mit Lobpreis zu tun hat, liebe ich. Genau, und Hingabe ist das ganz zentrale Thema auch im Lobpreis. Und mir wurde gesagt, ich habe ein großes Mandat darüber zu predigen. Deshalb hoffe ich, dass ich hier auch ein bisschen was lassen kann. Genau, dann fangen wir mal an. Als erstes möchte ich, dass ihr bitte alle kurz euer Handy rausholt oder euer Notizbuch, eure Notizen auf eurem Handy öffnet und aufschreibt. Ich lasse euch kurz Zeit, das zu machen. Ich möchte, dass das bitte alle machen. Ihr könnt euch eine WhatsApp an jemanden schreiben, wenn ihr das für wichtig denkt. Genau. Und ich möchte, dass ihr aufschreibt, was euch das Allerwichtigste auf dieser Welt ist. Und da rede ich jetzt mal, wir schauen mal weg von so vom christlichen Kontext, sondern einfach auf unser ganz körperliches, weltliches Leben hier auf dieser Erde. Was ist euch das Allerwichtigste auf dieser Welt? Das kann auch ein Wunsch oder ein Ziel, ein Lebenstraum sein. Was ist euch wichtig? Die Sache ist, ich hätte diese Sache richtig, richtig gerne. Und ich hätte da richtig Freude dran, wenn ich die bekomme. Und deshalb finde ich, ich fände es eine gute Idee, wenn ihr mir das jetzt gebt. Diese Sache, die ihr euch aufgeschrieben habt. Wenn ich die bekomme, das wäre richtig cool und es würde mir gefallen. Und ihr könnt euch kurz dieses Gefühl merken, das ihr vielleicht gerade verspürt, wenn ihr darüber nachdenkt, mir diese Sache abzugeben. Denn meine zweite Frage ist, wie du reagieren würdest, wenn Gott dich darum bittet, genau diese Sache ihm zu geben. Und diese Differenz, die zwischen diesen beiden Gefühlen steht, das ist Hingabe. Und mir ist egal, ob du jetzt diese zweite Frage, ob du Gott diese Sache geben würdest, mit Ja oder Nein beantworten würdest. Zumindest ist es für die nächsten Minuten egal. Denn ich möchte, dass du nach 18 Minuten oder wie lange ich hier auch predige, ein Stück mehr weißt, wie dein Herz zu Gott steht. Denn egal, wie das gerade ist, ob du Gott diese Sache geben würdest oder nicht, oder wie sehr dir das schmerzen würde, ist völlig egal. Denn ich möchte, dass du heute ehrlich zu dir selbst bist und dich ein bisschen auf die Frage drauf einlässt, welche Rolle spielt Hingabe in meinem persönlichen Leben? Und ich möchte euch heute von einer Frau erzählen, die vor dieser Entscheidung stand. Sie sollte ihr absolutes Lebensziel aufgeben, weil Gott zu ihr gesprochen hat. Und diese Frau ist Maria, die Mutter von Jesu. Sie hat in der Bibel eine richtig, richtig einzigartige Rolle. Aber wir wollen uns heute mal anschauen, wer diese Frau eigentlich war, bevor sie Mutter wurde. Bevor Jesus, der Retter der Welt, in ihr Leben kam. Wer war dieser Mensch, so ganz als Mensch, als Frau an sich, wer war sie? Und da möchte ich heute in Lukas 1, Vers 26 bis 35 mit euch reingucken. Ich lese es einfach mal vor. Ihr könnt... wenn ihr wollt, mitlesen. Ich lese aus der Elberfelder. Ihr könnt aber auch einfach eure Augen schließen und ein bisschen zuhören. Genau. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa im Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Sie waren verlobt. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird mit ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und ich finde das so crazy, wenn man aus rein logischer Perspektive auf diese Situation, von der wir gerade gelesen haben, schaut. Weil da so ein Engel kommt und es anpreist, als wäre das das Heftigste der Welt. Der Waller, ja, du bist so geliebt von Gott und wow, was Gott alles mit dir machen wird. Und es ist auch heftig, weil 2000 Jahre später sehen wir natürlich, was Gott an dieser Stelle tut. Er verwirklicht seinen kompletten Rettungsplan für die gesamte Welt. Er schickt seinen Sohn, um ein vollkommenes und reines Leben nach dem Willen Gottes zu leben und dann dieses Leben für die Schuld der Welt zu opfern. Um mir und dir die Möglichkeit zu schaffen, ohne diese Schuld vor Gott zu treten. Und da beginnt Gott diese Geschichte zu schreiben. Mein und dein Leben hat an diesem Tag, als der Engel zu Maria gekommen ist, begonnen. Und das ist heftig so, ne? Ja, sind wir uns einig, glaube ich? Aber all das kann Maria in dieser Situation überhaupt nicht sehen. Was sie sieht, ist ihre Lebensrealität. Und ich möchte dich ein bisschen kurz reinnehmen in den jüdischen Kulturkreis. Denn eine jüdische Frau im orientalischen Kulturkreis war etwa 13 bis 14 Jahre alt, als sie verheiratet wird.
Das heißt, Maria, von der wir hier reden, war so rund 13, 14 Jahre alt. Eine andere realistische Zukunftsperspektive als die Ehe gibt es für so eine junge Frau nicht. Und deshalb ist diese gute und sichere Ehe das absolute Lebensziel von jeder Frau. Weil es einfach sonst keine Chance auf ein Überleben gibt, wortwörtlich. Also ihr ganzes Leben war von einer Heirat abhängig. Ich habe mir dann so überlegt, mit welchen Drucksituationen ich mit 13 so umgehen musste. Da bin ich jetzt nicht wirklich auf was Vergleichbares gestoßen. Aber dieses Lebensziel, das Maria da hatte, stand zu diesem Zeitpunkt ihr zum Greifen nahe. Sie war verlobt und es ist im jüdischen Kulturkreis absolut verbindlich. Ihr steht also dieses Leben in Sicherheit vor. Und ich lese euch kurz die jüdische Hochzeit vor. Das ist richtig krass. Es ist richtig krass, was Gott da alles für Parallelen zum Rettungsplan sieht. Aber ich will euch was über die Verlobung vorlesen, die jetzt zwischen Maria und Josef war. Genau. Denn es war wie unsere Verlobung heute, aber sie war mit einer viel stärkeren Verpflichtung verbunden, wegen des Bundes, den man einging. In biblischen Zeiten war ein Bund eine ernste Sache und endgültig. Es wurde mit Blut besiegelt und war rechtlich verbindlich. Bündnisse konnten nicht leicht gebrochen werden. War ein Paar durch die Verlobung in einen Bund getreten, galten sie in allen Aspekten als rechtlich verheiratet, bis auf den körperlichen Vollzug der Ehe. Wenn es in der damaligen Zeit gemeinsame Girokonten gegeben hätte, hätten die Verlobten bereits ein solches gehabt. Was ich damit sagen will, eine Verlobung war einfach sehr, sehr fest. Und für Maria war das eigentlich alles klar. So, sie war auf dem Weg, verheiratet zu sein. Doch dann kommt dieser Engel und verkündet ihr eine von Gott gegebene Schwangerschaft an. Und der findet es klasse. Beste, was ihr passieren hätte können. In Vers 28 steht, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und die Lebensrealität von Maria sieht nicht so aus. Als schwangere, unverheiratete Frau wird sie von ihrem Verlobten, der Familie und der Gesellschaft verstoßen. Mit einem Baby steht sie alleine, ohne jegliche Lebensgrundlage da, ob das jetzt der Retter der Welt ist, hin oder her. Zudem wurde nach jüdischem Recht Ehebruch mit Steinigung bestraft. Wie wir gesehen haben, Verlobung war rechtlich schon eine Ehe. Das heißt, die Chancen standen sehr schlecht. Sie waren noch nicht verheiratet, das stimmt, aber hatten wir gerade. Und das Ding ist, solche Situationen gab es einfach nicht. Es gab keine verheirateten, nicht verheirateten schwangeren Frauen, die jetzt dem jüdischen Kulturkreis angehörten. Und das ist jetzt der Plan, den Gott so mit ihrem Leben hat. Das sieht sie in diesem Moment. Und für mich ist das Krasse, das Spannende, so dieses Mädchen ist 13, 14 Jahre alt. Das bedeutet, sie lernt Gott gerade erst kennen. So, sie hat jetzt noch nicht die übelste Geschichte mit Gott, wo sie Schritte gegangen ist, Prozesse mit ihm, sondern sie ist 13. Und dann steht sie vor dieser Entscheidung. Und es ist eine Frage von Vertrauen und Aufopferung, also auch Hingabe. Aber was bedeutet das? Ich habe so einen Satz gemacht, den ihr euch gerne aufschreiben dürft. Hingabe ist die Entscheidung, die jede Aufgabe in einen Ausdruck unserer Liebe zu Gott verwandelt. Nochmal, Hingabe ist die Entscheidung, die jede Aufgabe in einen Ausdruck unserer Liebe zu Gott verwandelt. Und Maria trifft diese Entscheidung. Im Vers 38 steht, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Denn Hingabe ist die Entscheidung, die jede Aufgabe in einen Ausdruck unserer Liebe zu Gott verwandelt. Und wir tun, weil wir ihn lieben wollen. Und wir wollen nichts als ihn lieben, oder? Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat sich selbst hingegeben. Und deshalb will ich mich hingeben. Genauso hat Maria sich hingegeben. Und die Grundlage dessen ist Liebe. Und ich habe bei mir irgendwie oft bemerkt, dass nach solchen Botschaften ich mir total Druck gemacht habe, dass ich ja jetzt Gott alles hinlegen muss. So. Und dann bin ich so, ja Gott, nimm mein ganzes Leben, nimm auch die dunkelsten Ecken. Und ich wusste gar nicht, was das ist so letztendlich. Ich habe das einfach aus einem, okay, ich habe es gehört. Ja, der logische Schluss wäre ja dann, okay, ich gebe alles hin. Aber das Problem ist, dass man dann anfängt, sich selbst zu belügen und zu denken, dass man schon alles hingegeben hätte. Was oft in einem Stolz endet, ohne deinen Charakter wirklich zu verändern. Und es ist ja auch logisch, weil du sagst in deinem Herzen, ich liebe Gott doch. Es ist ja logisch, in meinem Kopf ist es angekommen, Hingabe, aber im Herzen noch nicht. Und das will ich dir unbedingt nehmen, denn Hingabe ist einfach nichts, was man erzwingen kann. Es ist ein natürlicher Ausdruck von Liebe, genauso wie Anbetung zum Beispiel. Du kannst dein Herz nicht zur Hingabe zwingen, sondern es ist ein Prozess, den man aufbauen muss. Du kannst dein Herz nicht zur Hingabe zwingen, sonst rutschen wir in Religiosität. Wir tun Dinge einfach weil aus Leistungsdenken, um geliebt zu sein. Wir rutschen sonst in Religiosität und erarbeiten uns Gerechtigkeit aus Leistung heraus. Das ist kein göttliches Prinzip. Du kannst dein Herz nicht zur Hingabe zwingen. Aber du kannst es dahin führen. Und das ist der Weg Gottes so. Die Liebe ist der Weg zur Hingabe. Und Jesus gibt uns auch eine komplette Anleitung dazu. In der Bibel. Cool, ne? In Lukas 10, Vers 27 steht, da geht es, egal. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also, wir haben... Was war das Erste, was ich vorgelesen habe? Nein, ich meine aus dem Vers. Du sollst deinen Gott lieben mit dem Herzen. Was noch? Mit der Seele. Das Dritte? Das Vierte, ja. Verstand und Kraft, genau. Jesus gibt uns somit vier Aspekte, wie wir Gott lieben können und müssen. Also auf vier Ebenen. Es geht nicht, dass du einfach Gott aus deinem Herzen heraus liebst, sondern du musst es auch mit Seele, Kraft und Verstand tun. Und wir gucken uns mal die vier Aspekte an. Das Herz. Was ist das Herz? Das Herz ist die Motivation, die aus der Liebe herauskommt. Also in deinem Herzen ist diese Liebe für Gott, aber das sollte nicht da stehen bleiben, sondern diese Liebe bietet dir die Grundlage für die Motivation. Also das Herz gibt dir die Motivation, Gott zu lieben. Die Seele, was ist die Seele? Ich als toller Jugendlicher habe das natürlich gegoogelt. Und die Google nennt die Seele die Gesamtheit des Fühlens. Heißt, alle deine kompletten Gefühle liegen in deiner Seele. Jesus fordert uns somit dazu auf, Gottes Wesen und seine Liebe zu ihm, also unsere Liebe zu ihm, über unsere Gefühle zu stellen. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Auch wenn ich mich im Lobpreis nicht so fühle, auch wenn ich keine Lust habe, in den Gottesdienst zu gehen, auch wenn mein ganzes Umfeld gerade zu zerbrechen droht, ich stelle Gottes Güte und seine Liebe über meine empfundene Lebensrealität. Indem ich ihn mit meiner Seele liebe. Der dritte Aspekt, die Kraft. Wir sollen Gott in Kraft lieben. Und ein guter Aspekt, also den Aspekt der Liebe zu Gott, lässt sich gut mit einem gesunden Lebensstil vergleichen. Wenn du immer davon redest, dich gesund zu ernähren und Sport zu machen, wird es dich nicht zu einem gesunden Lebensstil bringen. Also wenn wir jetzt den gesunden Lebensstil sozusagen als dein Ziel setzen und du redest immer davon, ja, dann muss ich gesund essen, ich muss Sport machen, dann wird dich das nicht dahin bringen. Sondern es braucht ein Handeln. Es braucht das Opfern von Zeit. Es braucht, dass du vielleicht deinen Freunden absagst, dass du mal nicht mit ihnen Kaffee trinken gehst, dass du bei Oma irgendwie nicht immer jeden Kuchen essen musst und noch ein Stück nimmst und noch ein Stück nimmst. Sondern es braucht diese Kraft, um durchzuhalten und um ans Ziel zu kommen. Erst wenn du dieses Opfer bringst, erst wenn du das wirklich Einsatz dafür zeigst, wirst du zu einem gesunden Lebensstil kommen. Und genau so ist es mit Hingabe. Das Tolle daran ist, das ist so schön, wirklich. Das Hingabe ist, dass wir diese Kraft aus der Fülle Gottes tanken dürfen. So, du musst es nicht aus dir selbst erbringen, sondern du darfst Gott bitten, Gott, gib mir diese Kraft, dich zu lieben. Und wir müssen diese Kraft nicht erbringen und trotzdem braucht es diese Kraft. Das ist dieses, was wir verstehen müssen. Wir müssen diese Kraft einsetzen, die muss aber nicht von uns kommen, sondern von Gott kommen. Und Gottes Kraft befähigt dich, ihn zu lieben, habe ich auch geschrieben. Wenn du ihn danach fragst. Jo. Aus Gottes Kraft. Dann sollen wir Gott noch mit Verstand lieben. Und dein Verstand ist einfach dein Denken, deine Gedanken und auch deine Entscheidung. Es braucht für Hingabe und Liebe, Gott zu lieben, braucht eine Entscheidung. Und das beinhaltet einfach, dass wir uns ganzheitlich hinlegen, geben und nicht irgendwie eine Fassade bilden oder nur ein Teil, sondern es braucht diese Entscheidung. Und genauso deine Gedanken. Ich bin immer wieder da drin, auch so zu sagen, ey Gott, reinige meine Gedanken, reinige meine Gedanken, reinige meine Gedanken. Ich will in Liebe denken. Und diese vier Aspekte bringen uns dahin, Gott zu lieben. Und das ist Hingabe. Hingabe ist die Entscheidung, die jede Aufgabe in einen Ausdruck unserer Liebe zu Gott verwandelt. Und das mit meinem ganzen Sein, mit meinem Herzen, mit meiner Seele, mit meiner Kraft, mit meinem Verstand, nicht nur mit einem Teil. Und genau das tut Maria hier in diesem Text. Genau das ist Hingabe, Liebe. Und das ist das Fazit, das ich hier kurz ziehen möchte. Hingabe kann nur auf einem Fundament von Liebe und Vertrauen stattfinden. Sonst Religiosität. Und auch wenn ihre Situation einfach, entschuldige, beschissen ist, und ihr menschliches Leben, gerade ihre komplette Zukunft aus den Händen gerissen wird, sie stellt ihre Pläne, ihre Bedürfnisse unter die Autorität Gottes. Und das aus Liebe und Vertrauen heraus. Und ich glaube, der erste Schritt hin zu dieser Liebe und Hingabe ist ein Perspektivwechsel. Weg von meiner Situation hin zum Blick Gottes. Ich nehme eben nicht nur meine Situation und meine Sachen war, sondern ich begegne der Perspektive Gottes. Und ich ermutige dich ganz stark, Gott einfach danach zu fragen. Wenn dir vielleicht gerade eine Situation in den Kopf kommt, wo du denkst so, boah, ich komme da nicht raus. Immer der erste Schritt, immer zu Gott, immer zu Jesus fragen, ey, lass mich auf deinen Plan ein. Frag ihn nach seinem Blick, seinen Augen, sein Stück des Plans. Weil ja, wir sollen ihm vertrauen und auch unsere Gefühle, unseren Verstand ihm unterordnen, aber das nicht aus irgendwie einer Herrschaft, einer autoritären Herrschaft heraus, sondern aus einer Liebe heraus. Und deshalb dürfen wir ihn fragen, dass er uns die Kraft dazu gibt. Wir dürfen Gott in unsere Unsicherheiten mit reinnehmen und wir müssen diesen Prozess nicht alleine gehen. Und das will ich dir heute mitgeben. Denn Hingabe ist die Entscheidung, es ist eine Entscheidung. Aber die jede Aufgabe in einen Ausdruck unserer Liebe zu Gott verwandelt. Und wir haben Marias Hingabe gesehen. Doch es bleibt eben nicht bei dieser Entscheidung stehen, sondern wenn wir weiter in diesem Text gehen, dann sehen wir, wie Maria in den Lobpreis kommt. Sie trifft diese Entscheidung und das Erste, was sie macht, sie lobpreist Gott. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Seht ihr das? Von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Und sie hat total diesen Blick Gottes angenommen. Sie sieht nicht ihre Lebensrealität. Sie ist einfach nur eine junge Frau in Nazareth so. Sie hat keine Bedeutung. Und trotzdem lässt sie sich auf den Blick Gottes ein, der ihr total viel Bedeutung gibt. Sie blickt nicht mehr auf sich selbst, sondern auf die Größe Gottes. Denn ihre Herausforderungen liegen nicht mehr in ihrer Hand, sie hat sie abgegeben. Denn mit der Hingabe unseres Lebens an Gott geht es nicht nur um unsere... Entschuldigung. Genau. Wenn wir Gott Dinge hingeben, wenn wir ihn in Hingabe lieben, dann geht es nicht mehr darum, dass wir Aufgaben erarbeiten. Dann geht es nicht darum, dass wir Dinge erreichen, sondern wir geben diese Verantwortung ab, denn es geht dann vielmehr um das Wirken Gottes, dass er darin verherrlicht wird, dass er in allem, was wir tun, geehrt wird. Und seine Liebe und Verantwortung liegen über uns. Wir dürfen uns unter diesen Schutz der Liebe und Verantwortung Gottes stellen. Und dann geht es nicht mehr darum, dass wir Dinge machen und Dinge erarbeiten und Dinge schaffen, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und deshalb wird er das doch tun, deshalb greift er auch ein in deine Lebensrealität. Und aus unserer Hingabe wird Segen und Freude fließen, denn Gott liebt ein hingegebenes Herz. Amen. Genau. Und deshalb wollen wir jetzt praktisch werden. Und du kannst dich fragen, wo können wir uns Maria als Vorbild nehmen? Und ich bitte dich, dass du dir nochmal deine Notizen herausholst und überlegst, wo du Dinge in Freude und in Liebe Gott wirklich abgeben darfst. Und das Zeichen ist ganz oft, dass dir einfach ein Frieden im Herzen liegt. So, dass es nicht darum geht, irgendwie Gott auf Krampf irgendwas abzugeben, sondern wirklich, es darf dich was kosten, es darf auch anstrengend sein, aber das, was bleibt, ist Gottes Friede. Und das ist eine Verheißung aus seinem Wort, worauf wir uns stellen dürfen. Und genau, mein Tipp dabei ist, wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, überleg dir kleine Schritte, bei denen du lernen darfst, Dinge an Gott abzugeben. Ich habe immer wieder gemerkt, dass ich Dinge abgeben wurde, aber innerlich nie so richtig begriffen habe, dass das auch wirklich was Taten dahinter, also so, dass das auch was in meinem Leben verändern muss. Und Gott hat richtig viel Gnade gehabt und hat es dann auch so mein Herz einfach, ohne dass ich es das so richtig mitgekriegt habe, verändert hat. Aber ich glaube, dass es voll viel Kraft hat, wenn wir auch immer wieder Entscheidungen treffen und das nicht beim einmal nach einer netten Lobpreiszeit machen. Und deshalb dürfen wir zulassen, dass Gott auch diese Weite hat, über unseren Sonntag hinaus einzugreifen. Und deshalb setzt dir klare Ziele in kleinen Schritten und lernen darin Gott und Gott mehr und mehr kennen. Genau. Kurze Zeit. Hey, ihr denkt jetzt vielleicht, die Predigt ist vorbei. Aber nein. Denn Hingabe klingt, glaube ich, jetzt sehr schön und ein bisschen auch, ey, Gott nimmt es und Gott tut es. Aber es bleibt halt einfach nicht beim einfachen Hingegebensein. Ich möchte euch zwei Bibelverse vorlesen. Markus 8, Vers 34 bis 35. Und danach Matthäus 10, Vers 34 bis 36. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Und dann, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit seiner Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Ein Brett. Bei uns in der Bibelschule hat man gesagt, das ist Schwarzbrot. Ja. Warum sagt Jesus das? Warum sagt er, dass er Familien entzweien will? Weil es um eine Spaltung zwischen der Reich-Gottes-Kultur geht und der weltlichen Kultur. Und ich glaube, das ist was, was wir Christen mehr begreifen und mehr danach handeln müssen. Wir gehören nicht mehr auf diese Welt. Und deshalb leben wir nicht mehr nach dieser Welt. Und wenn uns das was kostet, wenn uns das unsere Mutter kostet, weil Jesus das Wertvollste ist, was wir haben. Und in Markus 8 stand, wir sollen es täglich auf uns nehmen, das Kreuz täglich auf uns nehmen. Das bedeutet, uns täglich neu für diese Hingabe zu entscheiden, auch in Angriffen. Das bedeutet, dass wir uns nicht diese Sünde in unserem Leben akzeptieren, dass wir nicht dieses Wegducken vor Gott, diese Dinge auch zu geben, dass wir das akzeptieren und uns klar dagegen stellen. Denn Jesus will keine Halbherzigkeit, sondern er will eine reelle und praktische Entscheidung, 24/7 und nicht nur im Moment. Und dazu braucht es einfach eine Radikalität, die wir uns mehr antrainieren müssen, wenn wir im Leben mit Gott laufen. Das bedeutet, sein Leben aufzugeben. Und die Bibel redet ganz oft von diesem Begriff, seine Rechte auch aufzugeben. Das bedeutet, dass man bereit ist, alles zu verlassen, seine Komfortzone zu verlassen. Zum Beispiel auch einfach zu dienen, statt zu leiten. Gehorsam zu sein, seinem Willen gegenüber. Das bedeutet, das Rechte aufzugeben. In meinem Leben spüre ich das gerade extrem, einfach an diesem simplen Recht zu entscheiden, wo ich wohnen will. Ist so ein banales Ding, aber theoretisch als logischer menschlichem Verstand würde ich denken, natürlich darf ich selbst entscheiden, wo ich wohne. Und die Sache ist, ich merke, wie Gott mich nach Düsseldorf ruft. Und Düsseldorf ist für mich so, warum soll ich nach Düsseldorf gehen? Es ist so weit weg, es ist so weit weg. Aber ich merke, wie Gott mich dahin ruft. Ich merke, wie er mir dort einen Platz gebaut hat, wie er vorbereitet, wie er einen Auftrag für mich hat. Und dann bedeutet es, dass es mir ein leichtes ist, Gott zu sagen, nimm mein Recht, nimm es und mach das Beste daraus. Und das ist die Definition des Jüngerseins. Diese Beziehung zu leben, in der Liebe, aber auch ihm die Herrschaft zu geben. Und das müssen wir begreifen als Christen, so, wir wollen radikal sagen, Gott, du hast die Herrschaft aus Liebe heraus. Und dafür braucht es Radikalität. Ein Stopp von meinen eigenen Wünschen, ein Stopp von weltlichen Einflüssen. Aber es braucht diese Entscheidung, damit wir in der Beziehung zu Jesus leben, die uns Wachstum bringt und die uns weiterbringt. Genau. Und deshalb darfst du gerne Gott fragen, was dein persönliches Kreuz ist im Moment. Du darfst ihn fragen, wo du deine Rechte aufgeben darfst, wenn du dich dazu bereit fühlst. Es bringt nichts, das zu erzwingen, deshalb gebe ich euch das als Hausaufgabe mit nach Hause. Sei ehrlich zu dir selbst, wirklich. Aber frag Gott, ey, wo ist mein persönliches Kreuz heute und morgen? Ja, Amen. Danke euch.